Kurz vor dieser Sendung habe ich mit der Philosophin und Publizistin Eva von Redeker gesprochen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in kritischer Theorie und Kapitalismuskritik, in feministischer Philosophie und in Geschlechtertheorie. Sie hat Bücher geschrieben über Judith Butler oder die Moralphilosophie bei Hannah Arendt und auch über neue Protestformen, in meinen Worten über ein neues Verständnis von Revolution. Jetzt hat Eva von Redeker auch das Vorwort zur neuen Ausgabe der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno geschrieben. 1947 in Amsterdam, also vor 75 Jahren, erstmals veröffentlicht. Eva von Redeker, versuchen wir mal es ganz einfach anzugehen. Was ist für Sie die Grundthese der Dialektik der Aufklärung?
Die Grundidee oder das, was auch die eigentlich alle für die Grundidee halten und schon auf der ersten Seite proklamiert wird, ist die eines tragischen Umkippens. Also dass das, was wir Zivilisation und Kultur nennen, was dem menschlichen Selbsterhalt dient, ins Gegenteil kippt und zu einem Zerstörungsprozess wird, geradezu katastrophalen Ausmaßes. Die Katastrophe, die die Autoren, also Max Horkheimer und Theodor Adorno, vor Augen hatten, war der Faschismus der 30er Jahre mit dem Höhepunkt der Shoah.
Und das Grundproblem ist eigentlich die sogenannte instrumentelle Vernunft, wie Sie es nennen. Also sowas wie die kalte Rationalität der Aufklärer, nennen wir es mal so.
Genau. Und das Skandalöse an dieser Diagnose ist, dass das Gute und das Schlechte gewissermaßen direkt zusammenhängen. Also es ist nicht so, dass die Aufklärung, das Vertrauen auf die Vernunft von außen oder durch mangelnde Anstrengung angegriffen wird, sondern dass in dieser Anstrengung, vernünftig zu sein und zu planen und zu überleben, selber eine Art von Gewalt kanalisiert wird, die schließlich stärker und größer ist, als sozusagen in jeder rohen Form die bloße Natur gewesen wäre. Ja. Und sich kehrt gegen die Menschen und gegen ihre soziale Organisation.
Weil in der instrumentellen Vernunft, so wie Horkheimer und Adorno sie verstehen, schon das Konzept der Herrschaft eigentlich enthalten ist. Ne? Herrschaft über Natur, Herrschaft der Menschen über die Menschen.
Es ist immer eine Figur der Instrumentalisierung, also Nutzen für einen fremden Zweck. Und sobald der Zweck fremd ist, ist es Herrschaft. Das dient den Zwecken von jemand anderem, eben dem vernünftigen Subjekt.
Ja, bitteres Fazit eigentlich, denn eigentlich wollten ja die Aufklärer was ganz anderes.
Ja, Befreiung. Und das wollen Horkheimer und Adorno auch selber immer weiter.
Nun stellen Sie zu Beginn Ihres Vorworts Horkheimer und Adorno und dessen Frau Gretel Kaplus Adorno im Entstehungsprozess des Buches vor, also so in quasi einem Moment. Ja. Ne? Warum haben Sie diesen quasi momenthaften biografischen Ansatz gewählt?
Also einerseits wollte ich direkt den Leserinnen diese Geburtsstunde des Buchs vor Augen führen, also gewissermaßen im Lockdown geschrieben, also weil die deutschen ExilwissenschaftlerInnen, die an der amerikanischen Westküste waren, wegen des Kriegseintritts oder wegen des Kriegsfalls unter Hausarrest standen, in einer Gesprächskonstellation und in einer Gesprächskonstellation zu dritt. Es ist sogar so, dass der Text geschrieben wurde, also aufgezeichnet von Gretel Kaplus Adorno, und Max Horkheimer und Theodor Adorno haben sozusagen gesprochen und im Dialog ihre Gedanken entwickelt. Es ist also eine sehr ungewöhnliche Art, wie dieses Buch entstanden ist, und das wollte ich vor Augen führen, auch um Lust zu machen in diesen Austausch als Unfertigen einzutreten beim Lesen.
Kann man die Dialektik der Aufklärung gar nicht verstehen, ohne diese Entstehungszeit immer mitzudenken? Also 40er Jahre im amerikanischen Exil, Faschismus, Krieg, die Barbarei im Namen des deutschen Volkes. Also braucht man das als Hintergrund?
Es ist sicherlich ein hilfreicher Hintergrund. Und eigentlich versteht sich ja von selbst, dass man immer den Kontext braucht, um was zu verstehen. Gerade in der kritischen Theorie, also der philosophischen Tradition, in der die Autoren arbeiten, gibt es die Idee, dass es zwar Wahrheit gibt, aber dass die Wahrheit, wie sie das ausdrücken, einen Zeitkern hat. Also was zu einer Zeit stimmt, mag zu einer anderen nicht mehr stimmen. Aber gleichzeitig ist dieses Buch wie so eine Art Solitär, das auch alleine stehend und in anderen Kontexten und in der Gegenwart Sinn entfaltet. Also ich glaube nicht, dass man erst die Entstehungszeit studieren muss, um dann in das Buch einsteigen zu können. Ich glaube sogar, manche Konstellationen haben sich dramatisiert, zum Beispiel das Segment der Naturbeherrschung, das auch mitdiskutiert wird. Also ich glaube, es gibt auch einen direkten Eintritt aus der Gegenwart in den Text.
Eva von Redeker, diese Perspektive, wie man die Dialektik der Aufklärung nutzen kann für unser Verständnis heute, unserer Gegenwart, dazu kommen wir gleich noch. Ich würde gerne noch auf einen dieser überraschenden Wege eingehen, die Sie in Ihrem Vorwort einschlagen, nämlich, Sie wissen wahrscheinlich schon, was kommt, die Krake, ja, die Tintenfische. Warum dieser Ausflug zu den Kraken in die Natur, in die Evolutionsgeschichte der Kraken?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich in dem Bild der Krake und in einem positiven Bild der Krake, denn es gibt ja ein negatives, das genau Teil antisemitischer Verschwörungstheorien ist, also faschistischer Gedanken gegen die das Buch anschreibt. Und wenn man jetzt aber die Krake als naturgeschichtliche Gattung nimmt und auf dem Stand der derzeitigen Forschung, dann kann man an ihr sehr viel veranschaulichen und vor Augen führen dessen, worum es in sehr diffiziler und abstrakter Terminologie auch dem Buch geht. Es geht nämlich einmal um Naturbeherrschung, also um die Beherrschung von Kreaturen, die kein Selbstbewusstsein in unserer Art haben. Dafür macht es natürlich in dem Schritt schon Sinn, ein Tier heranzuziehen und das mitzudiskutieren. Zweitens ist es aber so, dass die Kraken eine uns ganz fremde, aber sehr weit ausgebildete Intelligenz haben. Also es ist eine der höchsten Intelligenzformen im Tierreich, außer eben der menschlichen, die aber ganz anders funktioniert. Nämlich die nicht im Gehirn zentralisiert, sondern über den ganzen Körper verteilt. Also Oktopusse haben Neuronen in allen Armen, die auch unabhängig vom zentralen Körper noch weiter funktionieren können. Die sind ganz weiche, fließende Wesen, also in dem evolutionären Moment vor 300 Millionen Jahren, wo sie eigentlich zusammen mit ganz vielen anderen Meerestieren Schalen und Panzer und sowas hätten ausbilden können, haben sie ihre Schalen abgeworfen und dieses nahezu formlose ausgebildet. Und sehen Sie, das kann man benutzen als eine Veranschaulichung dessen, was Adorno und Horkheimer als Gegenbild der instrumentellen, verhärteten Vernunft zeichnen. Sie nennen das Mimesis. Das ist ja ein Fremdwort für Nachahmung, ja, Angleichung. Damit meinen sie aber nicht einfach nur Kopie, sondern sie meinen das Aufgehen im Gegenüber. So wie der Oktopus sofort ganz schnell die Farbe seiner Umgebung annehmen kann, chamäleonhaft. Also etwas an dieser uns ganz fremden Vernunft ruft auch vor Augen, wie abwegig und utopisch es auf eine Art ist, unsere instrumentelle Vernunft zu kritisieren. Wir werden die ja nicht los, aber wir können mit Hilfe von solchen Gegenbildern versuchen, sie auf eine bestimmte Art über sich hinauswachsen zu lassen oder, wie die Autoren sagen würde, mit sich selbst zu versöhnen.
Ja. Insofern könnten die Kraken fast schon ein Beispiel für uns sein, für unseren vielleicht mal besseren Umgang mit der menschlichen Vernunft.
Ja, es gibt ja auch die eine Zeile, wo ich so ein bisschen ironisch, aber eben doch mit Nachdruck sage, man brauche Solidarität mit dem inneren Oktopus. Also das nicht-faschistische Denken ist, was diese zerfließenden, auflösenden Teile in sich selbst nicht abschneidet. Ja. Und nicht immer sofort, wenn sozusagen Todesangststarre oder Gegenwehr verfällt angesichts solcher Momente der Natur in uns.
Ja. Eva von Redeker, kommen wir mal zu einer Neuausleuchtung der Dialektik der Aufklärung aus unserer Gegenwartsperspektive. Mhm. Ich denke, ein Punkt, an dem man da schon mal ansetzen könnte, wäre ja, dass Horkheimer und Adorno mit ihrer Kritik an der instrumentellen Vernunft vor allem männliche, weiße, westliche Bürger gemeint haben dürften, oder? Also damit wären wir dann beim Feminismus.
Ja und nein. Also finden sich in dem Buch auch genau solche Aufzählungen, wobei das Bürgerliche eben immer sehr stark im Zentrum steht und auch die verschiedenen Abfolgen sozusagen des bürgerlichen Kaufmanns und dann des Managers, die ihnen vor Augen stehen. Gleichzeitig ist es aber so, dass sie nicht glauben, dass man einfach, weil man eine andere Position hat, vollkommen frei ist von dieser deformierten Art der Vernunft. Denn für Horkheimer und Adorno ist Gesellschaft immer eine, sie nennen das Totalität, also ein Insgesamtes, eine Ganzheit, die insgesamt regiert wird von einer bestimmten Rationalität, also Vernunftform, die dann auch das noch mit deformiert, was sie unterdrückt und dem sie sich entgegenstellt. Und das macht es so interessant, denn es ist eine ganz drastische Selbstkritik bestimmter patriarchaler, gewaltvoller, maskuliner Haltung. Gleichzeitig hat es aber eine Transformations-, also eine Veränderungsperspektive, in der alle sich in eine neue Form finden müssen.
Schön wär's, wenn wir es alle tun würden. Versuchen wir nochmal so einige Aspekte rauszugreifen, die für unsere Gegenwartsdeutung noch vielleicht hilfreich sein könnten. Also die Kultur zum Beispiel. Ne? Kulturindustrie, das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt der Dialektik der Aufklärung. Kulturindustrie ist Vermarktung von Kunst. Dadurch wird Aufklärung zum Massenbetrug. Und das ist ja auch ein Zugriff aus unserer Gegenwartsperspektive, den wir hier ansetzen könnten, wenn wir uns angucken, wie groß die Kulturindustrie heute etwa mit der Kommunikation Industrie geworden ist.
Ja, das ist verrückt, wenn man schaut, dass das auf eine Art, das was als Übertreibung noch wirkt in den 40ern, also die Idee, dass Werbung, Propaganda, Manipulation wirklich nahtlos ineinander übergehen, wie real das zum Teil geworden ist, eben über diesen datenvermittelten Kapitalismus, den wir jetzt haben, in dem auch zum Teil direkt auf politisches Geschehen und Missinformation eben mit Techniken der Werbeindustrie Einfluss genommen wird. Das scheint nachträglich ein Teil der Übertreibung zu bestätigen.
Ja, wie weitsichtig die beiden damals schon waren. Ne? Auch wenn wir uns mal angucken, quasi den heutigen Aufschwung autoritärer Strömungen und von Populismus angucken. Auch das haben sie ja im Prinzip beide vorausgeahnt.
Ja, und auch abgeleitet von dieser Art der manipulativ aus dem Ruder gelaufenen Vollvermarktlichung der menschlichen Beziehungen. Denn was wir im Moment sehen, ist ja ein Übergang von Neoliberalismus, auch liberalen Demokratien, in faschistische, autoritäre Versteifung. Es ist ja, also man kann sozusagen nicht mehr sagen, das ist eine Art von Gegenbild zu dieser kapitalistischen Gesellschaft, sondern es ist eine Art Kapitalismus, der sich mit autoritären, manchmal militaristischen, manchmal populistischen Mitteln zu erhalten und neu zu erfinden und immer wieder die Bedingungen, alles dem Markt zu unterwerfen, herzustellen, trachtet. Und dafür eignet sich die Theorie gut. Es gibt natürlich andere Elemente, die fehlen. Also ich meine, für den Faschismus der 30er Jahre ist wirklich zentral die Verschwörung, die antisemitischen Verschwörungselemente und von Anfang an das Eliminationsprojekt gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Ja.
Aber dennoch hilfreich, nochmal die Dialektik der Aufklärung zu lesen, wenn man sich zum Beispiel auch beschäftigen möchte mit Verschwörungserzählungen, die wir ja in den letzten Jahren sehr, sehr häufig erlebt haben.
Und dem Wiederaufleben auch antisemitischer Motive, zum Teil direkt, zum Teil in anderen Kontexten. Ja. Also der Impfgegnerschaft oder manche der Projektionen des unnatürlichen, verweichlichenden Wehrkraft und Nation und Familien und Vaterlands zersetzenden wird eben jetzt auf Geschlechterforschung projiziert, ein eigentlich universitär ganz marginales Fach, von dem aber alle denken, die außerhalb der Uni sind, das würde die Welt regieren. Es ist sozusagen eine Struktur, die einem unheimlich, also und unheimlich eben auch im Sinne des Gruselns bekannt vorkommt. Ja.
Da wären wir dann sozusagen schon bei der Abwehr all dessen, was aus der Gender-Theorie vielleicht abgeleitet werden könnte. Aber Eva von Redeker, zum Schluss, können Sie es in einem Satz bündeln, warum wir uns die Dialektik der Aufklärung nochmal auf den Tisch legen sollten oder vielleicht zum ersten Mal auf den Tisch legen sollten?
Weil es sich immer lohnt, sie zu lesen und weil ich glaube, es ist jetzt der historische Moment, also das Anthropozän, wo wirklich allgemein bekannt ist, dass die menschliche Gewalt uns als zerstörte Natur wieder einholt, an der die Dialektik der Aufklärung sich besonders gut von hinten lesen lässt. Und hinten geht es nämlich auch in der Dialektik der Aufklärung um so Weichtiere wie Schnecken und überhaupt um Tiere und naturgeschichtliche Vernunft. Also das, was bei mir als Oktopus so frappierend den Text einleitet.
Das ist ja Ihr Lesevorschlag für die Dialektik der Aufklärung. Lest es von hinten, beschäftigt euch erstmal noch nicht mit der Grundthese, sondern lest das Buch erstmal von hinten. Eva von Redeker, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke, es war mir eine Freude.
Die Philosophin und Publizistin Eva von Redeker, sie hat das Vorwort geschrieben zur neuen Ausgabe von Horkheimer Adornos Dialektik der Aufklärung. Vor kurzem im S. Fischer Verlag erschienen.